Wir befassen uns heute mit dem ersten Timotheusbrief, einem der sogenannten Pastoralbriefe. Der Apostel Paulus, er schrieb 4 persönliche Briefe an einzelne Personen. Er hat ja auch einige Briefe an Gemeinden geschrieben, die wir auch größtenteils schon durchgegangen sind. Aber er hat 4 persönliche Briefe geschrieben an einzelne Personen, und neben dem Philemon-Brief, den wir auch noch behandeln werden, gibt es 3 Pastoralbriefe. Das sind die beiden Briefe an Timotheus und einen an Titus. Sie heißen Pastoralbriefe nicht nur, weil sie von einem geistlichen Hirten geschrieben sind, also von Paulus, sonst könnte man das über alle sagen, sondern vor allem, weil sie an Gemeindeleiter geschrieben sind und hauptsächlich Belehrungen und Anweisungen für den Dienst und die Ordnung in der Gemeinde enthalten. Also Timotheus und auch Titus, sie waren in einzelnen Gemeinden mit pastoralen Tätigkeiten beauftragt. Und diese Briefe, die hat Paulus geschrieben, um ihnen in diesem Dienst beizustehen und so einiges noch zu lehren. Und auch aus diesem Grund sind diese Briefe von herausragender Bedeutung für unser Verständnis von Gemeinde, von der Struktur und von dem Verhalten innerhalb der Gemeinde, weil es so kostbar ist, was Paulus diesen jungen Brüdern, diesen jungen Männern hier mitteilt. Den ersten Timotheusbrief hat, wie gesagt, der Apostel Paulus geschrieben an Timotheus, und er nennt ihn hier in 1. Timotheus 1, Vers 2, Timotheus, meinem echten Kind im Glauben. Timotheus, er wurde als Sohn einer jüdischen Mutter und eines heidnischen Vaters geboren, der vermutlich aber früh starb. Finden wir in Apostelgeschichte 16. Er lebte in Lystra, das ist in dem Gebiet Galatien. Und Paulus besuchte die Stadt auf seiner ersten Missionsreise, finden wir in Apostelgeschichte 14. Offenbar wurde zu dieser Zeit Timotheus und auch seine Mutter Eunike und seine Großmutter Lois zu Nachfolgern Jesu Christi, die ihn aber auch schon von klein auf in der Tora, in der Bibel unterrichteten, finden wir in 2. Timotheus 1, Vers 5. Zuerst hat sich scheinbar die Großmutter bekehrt und dann die Mutter und in dem Verlauf auch Timotheus. Paulus nennt Timotheus auf jeden Fall sein echtes Kind im Glauben, weil Timotheus durch den Dienst von Paulus zu Christus fand. Durch die Verkündigung, durch die Predigt sind nicht nur seine Großmutter und seine Mutter, sondern auch Timotheus zum Glauben gekommen. Und er spricht ihn an mit dieser Herzlichkeit, meinem echten Kind im Glauben. Ist nicht der Einzige, den er so nennt. Auch Titus und Onesimus bekommen diesen Namen. Und wir sehen daraus, dass es hier etwas mit dieser, mit der Rolle von Paulus zu tun hat, der wie so ein Vater, ein geistlicher Vater durch die Verkündigung hier gebraucht wurde für das neue Leben. Als Paulus zu Beginn seiner zweiten Missionsreise wieder nach Lystra zurückkehrte, hatte sich Timotheus, obwohl er noch ein junger Mann war, als guter Diener der Gemeinde hervorgetan. In Apostelgeschichte 16 lesen wir, dass er ein gutes Zeugnis von den Brüdern hatte. Also die Christen, die sich dort schon gesammelt haben, die entstanden sind seit der ersten Missionsreise, die konnten schon sagen, also der Timotheus, der hat sich so eifrig hervorgetan in dieser kurzen Zeit und selbst in dem etwas größeren Gebiet wurde bekannt, was Timotheus für einen Eifer auch im Glauben hat. Paulus stellte Timotheus dann als Mitarbeiter in seinen Dienst. Und da er Jude, aber noch unbeschnitten war, wahrscheinlich hatte der Vater etwas dagegen, ließ Paulus ihn beschneiden. Im Gegensatz zu Titus, der nicht Jude war und dem Paulus auch die Beschneidung verweigerte, finden wir in Galater 2. Paulus legte ihm die Hände auf, also dem Timotheus, und er begleitete ihn auf seiner zweiten Missionsreise. Als Paulus aus Beröa vertrieben wurde, sandte er Timotheus zurück nach Thessalonich, um die bedrängten Gläubigen dort zu ermutigen, und er brachte gute Nachricht von dort zurück. Das hatten wir auch behandelt, als wir die Thessalonicher Briefe behandelt haben. Danach reiste Paulus nach Korinth, wo er wieder mit Timotheus und Silas zusammentraf, die von Mazedonien herkamen und bis ans Ende der Reise ihn begleiteten und bei ihm blieben. Auf der dritten Missionsreise begleitete Timotheus Paulus ebenfalls, bis er ihn von Ephesus nach Mazedonien sendet und Paulus kurz nach Korinth reist, bis sie in Mazedonien wieder zusammentreffen, von wo aus Paulus zusammen mit Timotheus den zweiten Korintherbrief schreibt. Wir finden das in 2. Korinther 1, Vers 1, dass Timotheus als Mitautor genannt wird und damit also zusammen mit Paulus diesen zweiten Korintherbrief schickte. Nach einem dreimonatigen Aufenthalt in Griechenland begleitet der junge Schüler den Apostel nach Jerusalem, Apostelgeschichte 20. Als der Apostel nach seiner Gefangenschaft in Caesarea schließlich in Rom gefangen gehalten wird und von dort die sogenannten Gefängnisbriefe schreibt, ist Timotheus auch mit ihm. Wir finden das in Kolosser im ersten Vers, in Philippa im ersten Vers, in Philemon im ersten Vers. Timotheus wird immer mit als Autor genannt und ist also mit Paulus dort in Rom. Vermutlich wurde er während dieser Zeit auch selbst verhaftet und wieder freigelassen. Das gibt einen Hinweis in Hebräer 13, 23, dass er sagt, dass der Autor von Hebräerbrief, ich weiß nicht genau, wer das ist, aber sagt, ja, Timotheus ist übrigens wieder freigelassen worden und ist vermutlich auch in dieser Zeit des Aufenthalts in Rom. Paulus sandte Timotheus in die Gemeinde in Philippi, Philipper 2, Vers 19, wo Paulus, nachdem er selbst aus der Haft entlassen wurde, auch hinkommen wollte, was er dann später in Philipper 2, Vers 24 schreibt. Timotheus wurde schließlich von Paulus aus Mazedonien, das ist dieser Bereich Philippi, Thessalonich, Beröa, nach Ephesus geschickt, wie wir in diesem Brief herausfinden. In 1. Timotheus 1, Vers 3 lesen wir, so wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisung erteilst. Ja, also Paulus ist weiter nach Mazedonien abgereist und er hat Timotheus gesagt, bitte bleib in Ephesus. Damit du einigen Weisungen erteilst, nichts anderes zu lehren. Und Paulus plante dann später selber nachzukommen. In 1. Timotheus 3, Vers 14 lesen wir, die schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen, wenn ich aber zögere. Und dann gibt es weitere Anweisungen. Als Paulus dann zum zweiten Mal verhaftet wurde, wünschte er sich sehnlichst, dass Timotheus ihn besuchen kommt. Finden wir dann im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4. Eusebius, der Kirchengeschichtler, er erwähnt, Timotheus sei der erste Bischof von Ephesus geworden. Also das ist die kirchliche Überlieferung. Außerdem soll er während eines heidnischen Festes, auf dem die ausgelassene Menge sich großen Ausschweifungen hingab, die Menge aufgerufen haben, den wahren Gott zu erkennen. Und in der Folge wurde er zu Tode geschlagen und gesteinigt. Soweit die kirchliche Überlieferung. Der erste Timotheusbrief, er wurde, wie wir hier finden, aus Mazedonien geschrieben. Genauerer Ort ist nicht bekannt, aber vermutlich nach der ersten Gefangenschaft in Rom, die wahrscheinlich so bis 62 nach Christus ging und aber noch vor der zweiten Gefangenschaft, die dann auch mit dem Märtyrertod von Paulus endete. Also finden das hier wahrscheinlich etwa so 63 nach Christus, dass dieser Brief geschrieben wurde und nicht lange vor Paulus' Tod. Was ist der Anlass für diesen Brief? Ich habe es gerade schon angefangen zu zitieren. In 1. Timotheus 3, Vers 14, die schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, Säule und Fundament der Wahrheit. Also der Grund, warum Paulus hier schreibt, ist, dass er sagt, Timotheus, ich möchte, dass du weißt, wie du dich verhalten musst. Ich möchte, dass du weißt, was es bedeutet, der Gemeinde zu dienen. Ich möchte, dass du weißt, was du zu tun hast. Und das ist der Grund. Der erste Timotheusbrief ist eigentlich ein Brief der Ermutigung und der Ermahnung von einem älteren Pastor, einem Apostel, an einen jungen, an einen jüngeren Pastor oder einen, der diesen Pastoraldienst hier übernimmt, von einem geistlichen Vater an einen geistlichen Sohn. Der Brief befasst sich viel mit den Themen des Festhaltens am Glauben und des Widerstands gegen ihr Lehren. Er spricht auch die großen Themen Christus und ein geheiligtes Leben an. Er betont die Beziehungen innerhalb der Gemeinde und die Notwendigkeit einer guten Unterweisung. Und so wollen wir jetzt einmal durch den Brief durchgehen, wie wir das auch bei den anderen Büchern gemacht haben, um einen nicht nur einen Überblick, sondern durchaus einen etwas größere Einsicht in diesen ganzen Brief zu finden. Es beginnt mit der üblichen Begrüßung und Segen, was wir bei den paulinischen Briefen auch gerade in dieser Briefform immer wieder finden, wo er Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn, dem Timotheus wünscht. Und der erste Hauptpunkt ist die notwendige Lehre in der Gemeinde. Das ist der ganze erste Kapitel, also die 20 Verse. Und da finden wir in den Versen 3 bis 11 eine Warnung vor einer Lehre ohne Sündenerkenntnis. Es gab selbsternannte Gesetzeslehrer, Paulus nennt sie hier Gesetzeslehrer, die das Gesetz aber nicht gebrauchen, damit Sünde aufgedeckt wird und die Menschen lernen, Gott zu lieben und ein geheiligtes Leben zu führen, sondern diese Lehrer, sie hielten sich selbst eigentlich schon für gerecht. Ja, also sie gebrauchten das Gesetz nicht irgendwie, um zu sehen, ah ja, was ist da vielleicht noch an Sünde, was muss selber noch bei mir aufgedeckt werden und bei anderen, sondern sie nutzten das Gesetz vor allem, um zu spekulieren und irgendwelche Streitfragen aufzubringen. Ihr großes Interesse galt dann an den Geschlechtsregistern und irgendwelchen Fabeln, die dann vielleicht verbunden wurden mit irgendwelchen Namen oder mit gewissen Aussagen. Wir finden tatsächlich viele Beispiele in der rabbinischen Literatur, wo man dann versuchte, irgendwelche Sonderlehren an das Wort Gottes zu knüpfen und hat da irgendwelche spekulativen Aussagen. Und Paulus, er schreibt hier in Vers 5, das Ziel der Weisung, Weisung ist eine Übersetzung für das Wort Torah, ja, also das, wenn man es wörtlich übersetzt, ist es nicht unbedingt Gesetz, sondern Weisung, das hat etwas auch mit dem hebräischen Verständnis von dem Wort Gottes und von dem Gesetz zu tun. Das Ziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Also er merkt, hier wird das Wort Gottes, das Gesetz, das Alte Testament, die Bücher Mose, sie werden zwar gebraucht, sie werden verwendet, aber nicht in einem richtigen Nutzen, nicht in einem richtigen Gebrauch. Es ist eine Lehre ohne Sündenerkenntnis. Und passt ziemlich gut zu unserer heutigen Zeit. In wie vielen Gemeinden ist die Bibel, sind die Predigten geworden zu einer Lehre ohne Sündenerkenntnis, ohne dass der Zweck, dass der Nutzen des Wortes Gottes tatsächlich auch herausgearbeitet wird, eine Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Die Verse 12 bis 17 finden wir dann ein Beispiel der Wirkung gesunder Lehre. Wie sollte es eigentlich aussehen, wenn es eine gute Lehre, eine gute Lehre in der Gemeinde gibt? Und da gibt Paulus ein persönliches Zeugnis. Ein persönliches Zeugnis, wie Paulus zur Erkenntnis der Sünde gekommen ist und die erneuernde Gnade Jesu erfahren hat. Ja, in Vers 15 sagt er, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten. Und wisst ihr, wie es weitergeht? Von welchem ich der Erste bin. Paulus hat eine Sündenerkenntnis bekommen. Und dann kann er sagen, ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen hat. Und er redet von der Barmherzigkeit, die ihm zuteil geworden ist und dem Glauben und Liebe und Gnade. Und er in diesem persönlichen, biografischen Beispiel zeigt er ihm an, so sollte es sein. Das, was ich erlebt habe, das ist die Kraft des Wortes, das richtig gelehrt wird, gepredigt wird, sodass etwas, dass hier wirklich Leben verändert werden und eine Beziehung, eine Gemeinschaft mit Gott stattfindet und nicht nur irgendwie eine theologische Debatte. Und es schließt dieses erste Kapitel in Versen 18 bis 20 mit einem Aufruf, die persönliche Bewahrung der Lehre. Also er ruft Timotheus auf, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach dem vorangegangenen Weissagen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen. Und erklärt, dass einige davon abgewichen sind. Er nennt hier Hymenäus und Alexander. Der zweite Hauptpunkt ist die besondere Ordnung in der Gemeinde. Das finden wir in den Kapiteln 2 und 3. Die ersten 7 Verse im zweiten Kapitel, da geht es um die Ordnung des Gebets. Wofür sollte die Gemeinde eigentlich beten? Und hier finden wir interessant, dass Paulus sagt, sie sollen mit Flehen und Gebete, Fürbitten und Danksagungen für alle Menschen, für Könige und die in Hoheit sind und so weiter beten. Und sie sollen beten, dass sie ein stilles und ruhiges Leben führen können in Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Sie sagen also, Paulus erklärt die Ordnung des Gebets, was für Gebete sollen gesprochen werden, ja, diese unterschiedlichen Weisen, für wen soll gebetet werden und was soll gebetet werden, was für ein Anliegen sollte die Gemeinde auch dort vorbringen. Dann finden wir in Kapitel 2, in die Verse 8 bis 15, die Ordnung der Anbetung. Also, hier geht es immer noch vom Gebet aus und den Gebetsstunden, aber dann auch zum Gottesdienst hin. Wie soll Gott angebetet werden? Und hier gibt es auch eine Ordnung. Zuerst spricht er die Männer an. Bei den Männern obliegt die Pflicht der Gebetsleitung und es wird aber auch eine Warnung vor Zorn und falschem Zweifel, zweifelnden Überlegungen gegeben. Also, er spricht die Männer an, ihr habt eine Pflicht, ihr sollt eine geistliche Leitung übernehmen und eine Warnung, aber niemals in Zorn und Zweifel. Dann werden die Frauen angesprochen. Hier gibt es auch eine Pflicht gottesfürchtiger Sittsamkeit und eine Warnung vor falscher Leitungsübernahme. Also, dass sie versuchen, hier etwas an sich zu reißen, was Gott den Männern anbefohlen hat. Kapitel 3, in den ersten 13 Versen, geht es um die Besetzung der Ämter. Worauf sollten die Gemeindeglieder achten, wenn sie darauf schauen, wem hat Gott eine Gabe eines Aufseherdienstes, also eines Ältestenamtes gegeben? Und wen hat Gott befähigt zu einem Diakonenamt? Und es sind solche Qualifikationsmerkmale, die heute ja viel zu oft missachtet werden. Ja, schreibt nicht, wer einen Masterabschluss von einer renommierten theologischen Fakultät hat oder dergleichen, sondern hier geht es um Charakter. Was die Gemeinde beurteilen soll, ist, gibt es hier einen gottesfürchtigen Charakter, sowohl bei den Ältesten als auch bei den Diakonen. Und in den Versen 14 bis 16 geht Paulus dann nochmal auf den Fokus dieser Ordnung ein. Was ist die Rolle der Gemeinde, das Haus Gottes, das die Gemeinde, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und das Fundament der Wahrheit. Also an die ganze Ordnung ist nicht einfach nur so, weil man sagt, ja, wir brauchen halt irgendwie ein System, wie das funktioniert, sondern Timotheus soll daran erinnert werden, all diese Ordnung, die ich in diesem Brief hier weitergebe, es ist so wichtig, weil Gemeinde so wichtig ist. Man muss verstehen, warum ist das so geordnet? Weil es das Haus Gottes ist und weil das Haus Gottes die Gemeinde des lebendigen Gottes ist und weil es eine Säule und ein Fundament der Wahrheit ist. Und das soll durch die Ordnung, durch die Struktur, durch das, wie Gemeinde funktioniert, soll das dargestellt werden und bestätigt werden. Und gleichzeitig aber auch das gottesfürchtige Vorbild Christi. Wir finden das wo er schreibt, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht, der offenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen und so weiter. All diese Ordnung, es hat etwas zu tun mit der Gottseligkeit, mit der Gottesfurcht, die wir in Christus vollendet sehen. Und daran muss sich alles messen. Der dritte Hauptpunkt, die Beziehungen in der Gemeinde. Das ist Kapitel 4 und 5. In den ersten 11 Versen des vierten Kapitels geht es um die Beziehung zu falschen Lehren. Paulus hat Timotheus nach Ephesus geschickt, weil es eben gerade innerhalb der Gemeinde zu einem falschen Gebrauch des Wortes Gottes und zu falschen Lehren gekommen ist. Und Paulus erklärt hier, unterweist Timotheus, also das, was sie hier lehren, mit einer falschen Asketismus, also dass man sich von allen möglichen Speisen enthalten soll, dass man nicht heiraten darf und all diesen Sonderlehren, die eben gerade nicht eigentlich auf dem Wort Gottes berufen. Er sagt, das sind dämonische Lehren und es sind Lügenredner. Also eine Erkenntnis, hier muss innerhalb der Gemeinde klargestellt werden, was ist eigentlich die Quelle von diesen Lehren. Und dann, welche Beziehung zu Christus und zur Gottesfurcht muss das Kriterium sein. Also in Vers 6 heißt es, wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Also hier wird ein Unterschied gemacht zwischen den falschen Lehrern und denen, die das Wort des Glaubens und die gute Lehre weitergeben. Und damit sind sie gute Diener Christi Jesu. Ja, das ist quasi der Unterschied, jemand, der wirklich im Auftrag Jesu, als ein Diener Jesu lehrt, der bleibt bei den Worten des Glaubens und der guten Lehre und nährt sich selbst davon und bleibt nicht, geht nicht über zu dämonischen Lehren und Sonderlehren. In Kapitel 4, Vers 12 bis 16, die Beziehung des Lehrers Timotheus zu den Gläubigen. Also nachdem die Beziehung zu den falschen Lehrern dargestellt wurde, geht es hier jetzt um die Beziehung eines guten Lehrers zu den Gemeindegliedern, zu den Gläubigen in der Gemeinde. Und hier schreibt er in Vers 12, niemand verachte deine Jugend, vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Was für ein herrlicher und so wichtiger Vers, wo er sagt, nun, ein Lehrer, ein guter Lehrer ist jemand, der solch eine Beziehung zu den Gläubigen hat, dass sie bestätigen können, ja, er ist vielleicht nicht der Älteste, er hat nicht die größte Erfahrung, aber was wir in seinem Leben sehen, ist eine Vorbildlichkeit. Nicht nur in seiner Rhetorik, nicht nur in seinem Bibelwissen, sondern im Wort und auch im Wandel, in der Liebe und im Glauben und in der Keuschheit. Ja. In Kapitel 5, in den ersten beiden Versen, geht es um die seelsorgerliche Beziehung zu den unterschiedlichen Generationen in der Gemeinde. Hier heißt es in Vers 1, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater, jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter, jüngere als Schwestern, in aller Keuschheit. Auch das, wie sollten die Beziehungen sein innerhalb der Gemeinde, zwischen dem Lehrer und den unterschiedlichen Generationen und auch überhaupt. Es ist so wichtig und passt zu der Predigt heute Morgen, zu dem Thema, wie Judah, der tatsächlich in einer Sanftmut seinen Vater begegnet ist, so ruft auch Paulus hier Timotheus auf. Wenn ein älterer Mann zurechtgewiesen werden muss, dann aber fahre ihn nicht hart an, sondern mit einem Respekt wie einem Vater gegenüber. Und überhaupt auch, ja, es zeigt hier, selbst Jüngere soll man als Brüder begegnen. Nicht hier ist der Pastor ist der Herr und alle anderen sind Sklaven und haben zu tun, sondern hier ist innerhalb der unterschiedlichen Generationen, auch in der Gemeinde, hier geht es um, es ist eine Glaubensfamilie. Und das soll sich darin widerspiegeln, wie wir miteinander reden, auch da, wo wir einander kritisieren müssen, auch da, wo wir einander ermahnen müssen. Und offensichtlich war das hier der Fall, dass auch Ältere ermahnt werden müssen, aber eben, Paulus sagt, in dieser Weise und in Bezug auf die Frauen noch der so wichtige Hinweis, in aller Keuschheit, ja, dass auch er da sich bewusst ist, sittsame Grenzen einzuhalten. In Kapitel 5, Vers 3 bis 16 geht es um die Beziehung zu den Witwen. Hier gab es tatsächlich eine größere Problematik, wenn man so will, denn es gab keine Sozialhilfe in dem Sinne, aber die Gemeinde hat sich früh schon gleich dafür ausgesprochen, wir wollen die Armen, die Hilflosen in unserer Mitte, wir wollen sie unterstützen. Und so kam es dazu, dass es Listen gab, wo die Witwen eingeschrieben wurden, wer Hilfe braucht. Und Paulus sagt, aber man muss trotzdem schauen, wer ist tatsächlich, wer bedarf wirklich der Hilfe oder hat eigentlich schon genug, aber hat sich trotzdem gesagt, ja, ein bisschen mehr hätte ich noch gerne von der Gemeinde. Wer hat vielleicht sogar noch Verwandte, Kinder oder dergleichen, wo man sagen muss, hier, das ist erstmal eure Verantwortung und nicht sofort die der Gemeinde. Und man soll auch auf das Glaubensleben schauen. Ja? Eine Witwe, die zwar irgendwie zum Kreis der Gemeinde gehört, aber ein ungeheiligtes Leben führt und damit der Gemeinde auch Schande bereitet. Sie soll dann auch nicht im gleichen Maße von der Gemeinde unterstützt werden, sondern ermutigt werden zu einem geheiligten Leben. In Kapitel 5, Vers 17 bis 25 geht es um die Beziehung zu den Ältesten. Zum einen, dass die Ältesten finanziell unterstützt werden sollen von der Gemeinde. Ja, Paulus spricht es hier an, dass sie doppelter Ehre gewürdigt werden. Also hier geht es darum, dass sie nicht nur respektiert werden, sondern eben auch finanziell getragen werden. Oder kann auch sein, dass es hier mit doppelter Ehre darum geht, eine besondere Betonung auch des Lohnes, also dass es nicht zu knapp sein soll, besonders die im Wort und Lehre arbeiten. Genau. Gleichzeitig beschreibt er auch, wie geht man um mit Vorwürfen gegen Älteste. Es kann ja aufkommen, dass hier tatsächlich ein Vorwurf ist, etwas, was einem Ältesten zur Last gelegt wird. Und hier heißt es in Vers 19, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. Und die da sündigen, also Älteste, die tatsächlich sündigen, wo das aufkommt, weise vor allen zurecht, damit auch die übrigen Furcht haben. Gar nicht der Verdacht aufkommt, oh, hier wird irgendwie mit den Ältesten anders umgegangen als mit einem normalen Gemeindeglied. Und dann geht es auch um die Einsetzung und Beurteilung von Ältesten. Ja? Die Hände legen niemanden schnell auf, ist hier wahrscheinlich ein Bild auf die Einsetzung von Ältesten. Und er sagt zu Timotheus, schau auch, wen du da in diese Verantwortung einsetzt Und ja, achte darauf, manche Sünden sind schon ziemlich deutlich vorher und manche, sie kommen erst ein bisschen später zum Vorschein. Und da soll man darauf achten, wer überhaupt als in dieses Amt eingesetzt wird. Und dann finden wir in Kapitel 6 in den ersten beiden Versen die Beziehung zur Arbeit. Auch das, hier heißt es: Alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre für würdig halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert wird. Auch interessant. Nicht nur der Name Gottes, sondern auch die Lehre. Hier geht es immer wieder, Paulus, um die Lehre in der Gemeinde. Die aber, die gläubige Herren haben, sollen sie nicht gering achten, weil sie Brüder sind, sondern ihnen noch besser dienen, weil sie Gläubige sind und Geliebte sind, die sich des Wohltuns befleißigen, dies lehre und ermahne. Und dann finden wir, also nochmal ganz kurz, diese Beziehungen in der Gemeinde, es sind Auswirkungen auch der Lehre. Das, was die Lehre bezwecken soll, ist dieses gesunde Miteinander innerhalb der Gemeinde und auch ein gesundes Verständnis von Arbeit, wie lebe ich meinen Glauben aus? Was hat die Lehre der Gemeinde für eine Auswirkung auf mein Arbeitsleben? Selbst gegenüber ungläubigen Herren und genau. Dann finden wir den letzten Hauptpunkt. Viertens, die große Versuchung der Gemeinde. Das ist dann der Rest von dem sechsten Kapitel. Und hier warnt Paulus in den Versen 3 bis 5 vor frommer Selbstsucht. Ich habe es mal fromme Selbstsucht genannt, denn hier geht es um überhebliche Diskussionen und einen Missbrauch der Gemeinde. Paulus schreibt: Wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottesfurcht ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästerung, böse Verdächtigungen, ständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zum Gewinn. Also hier wird mit frommen Worten, mit christlichem Vokabular immer wieder etwas ausgesagt, aber es geht nur darum, dass man sich überhebt über andere. Es geht um Streite, Fragen, um ständige Verdächtigungen, um Zänkereien. Und diese Gottesfurcht, das christliche Leben, wie wir vor dem Herrn leben sollten, es wird gebraucht wie etwas, woraus ich mir persönlich einen Gewinn, eine andere Stellung oder einen Vorteil verschaffen kann. In Vers 6 bis 10 ruft Paulus dann auf zur genügsamen Frömmigkeit. Also nicht zu einer selbstsüchtigen, sondern zu einer genügsamen Frömmigkeit. Und er sagt, die Gottesfurcht, dieses Leben mit Gott, ein geheiligtes Leben, das ist selbst schon ein großer Gewinn. Ja, wir müssen es nicht missbrauchen zu irgendwelchen anderen Zwecken. Und hier warnt er auch nochmal eindringlich vor der Versuchung des Reichtums, dass man meint, man sollte unbedingt reich werden und das führt dann zu Hochmut und zu einer falschen Hoffnung und einer Ablenkung vom Herrn. Es ist nicht eine Kritik des Reichtums an sich, aber einer falschen Sehnsucht nach Reichtum und einer falschen Hoffnung auf Reichtum. Und dann finden wir in den Versen 11 bis 19 eine Ermutigung zum guten Kampf des Glaubens. Er sagt, genau, Versen 11 bis 19, dass Timotheus vor diesen Sünden fliehen soll, aber dem Guten nachjagen soll im Blick auf den Herrn. 1. Timotheus 6, Vers 11: Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, also all dieser Streitsucht und dem falschen Begehren nach Reichtum und diesen Dingen. Fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Und dann gibt es noch eine Ermahnung, wie Timotheus die Reichen sowohl ermahnen, aber auch ermutigen soll, also wovor er sie warnen soll, aber auch, dass er sagt, hier richtet eure Hoffnung auf den Herrn, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Und dann gibt es die Schlussermahnung, Kapitel 6, Vers 20 und 21. Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du den unheiligen leeren Reden und Einwände der fälschlich sogenannten Erkenntnis meidest, zu der sich einige bekennen und von dem Glauben abgeirrt sind. Die Gnade sei mit euch. Soweit der Überblick über diesen herrlichen Brief, den ersten Timotheusbrief. Wir finden immer wieder eine starke Betonung, wie wichtig es ist, eine gute, eine gesunde Lehre in der Gemeinde zu haben und wie sich diese, was für Frucht diese Lehre bringt in der Gemeinde, was für eine Auswirkung sie hat auf das Leben der einzelnen Gläubigen, auf die Beziehung innerhalb der Gemeinde und auf die ganze Ausrichtung und Gesinnung unseres Lebens. Wir wollen aber noch schauen, was lehrt uns dieser Brief über Christus? Nun, zum einen, Jesus ist der Herr der Gemeinde. Von ihm kommt der Segen. Schon gleich im zweiten Vers, oder im ersten und zweiten Vers heißt es, Paulus, Apostel Christi Jesu, nach Befehl Gottes unseres Retters und Christi Jesu, unserer Hoffnung, Timotheus, meinem echten Kind im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Er sagt also deutlich, Gnade, Barmherzigkeit, Friede, sie kommen von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Weil Jesus der Herr der Gemeinde ist, erwarten wir alle Segnungen von ihm. In 1. Timotheus 1, Vers 14 heißt es, überströmend aber war die Gnade unseres Herrn Jesus, unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Also noch einmal, die Gnade und Gnade, Glaube und Liebe, sie sind überströmend durch unseren Herrn Jesus Christus. Und Jesus ist es auch, der die Gemeinde befähigt, der Kraft gibt durch die Dienste, in die er stellt. Ja, im ersten Vers heißt es, Paulus, Apostel Christi Jesu. Ja, Christus hat ihn eingesetzt in dieses Apostelamt. Und in Vers 12 heißt es, ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen hat, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden. Ganz deutlich, Christus hat mich eingesetzt. Hier geht es nicht darum, irgendwie, ja, der eine Bischof hat den anderen eingesetzt und so weiter. Das, was auch bei diesen Kriterien für das Ältestenamt und Diakonenamt so deutlich ist, hier geht es darum, nicht, oh, wer ist der Lieblingsschüler von dem und dem Bischof oder sowas. Wen hat Christus eingesetzt? Wen hat er befähigt? Wem hat er Kraft gegeben? Wen hat er in den Dienst berufen? Und dann lernen wir über Christus, Christus ist die zentrale Botschaft der Gemeinde. In 1. Timotheus 1, Vers 15, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Das ist das Wort, das angenommen werden muss. Das ist das Wort, das in der Gemeinde gepredigt werden soll, was so klar und unmissverständlich als die gesunde Lehre, die Grundlage der gesunden Lehre ist. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Und deswegen finden wir hier Hinweise auf die Menschwerdung. 1. Timotheus 3, Vers 16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der offenbart worden ist im Fleisch. Offenbart im Fleisch. Klingt ein bisschen merkwürdig, aber was Paulus hiermit meint, ist, Gott ist Mensch geworden. Er hat sich im Fleisch, also in der menschlichen Natur gezeigt, geoffenbart. Gott ist wirklich Mensch geworden. Nicht nur irgendwie eine Erscheinung, nicht nur irgendwie ein Bild, eine Vision, sondern er ist geoffenbart im Fleisch. Er ist echt Mensch geworden. Warum? Damit er sterben kann, als Sühneopfer für uns. Wir finden, geht es aber weiter, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln. Hier geht es um die Auferstehung. Gerechtfertigt im Geist, finden das auch im Römerbrief, dass die Auferstehung sozusagen vom Geist die Bestätigung war, er ist gerecht, er hat alles vollbracht. Und die Engel, die schon beim leeren Grab mit beobachtet haben, hier geht es um die Auferstehung. Jesus ist Mensch geworden. Jesus ist leibhaftig auferstanden. Und dann geht es weiter. Gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Hier geht es um die Verherrlichung. Sowohl durch die Verkündigung, überall soll die Herrlichkeit Christi verkündet werden, aber auch seine leibhaftige Himmelfahrt und er ist aufgenommen in Herrlichkeit und von wo er wiederkommen wird. Das heißt, die Botschaft, die der Gottseligkeit, die der Gottesfurcht entspricht, die gesunde Lehre, sie hat Christus als Zentrum, die zentrale Botschaft. Und wir lesen auch in 1. Timotheus 6, Vers 13, ich gebiete dir vor Gott, der allem Leben gibt und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat. Man fragt sich, was hat Jesus denn für ein Bekenntnis bezeugt vor Pontius Pilatus? Was meint Paulus hiermit? Nun, er hat zu Pilatus gesagt, dass er ein König ist, aber sein Reich nicht von dieser Welt ist. Er hat gesagt, dass er in diese Welt gekommen ist, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Aber ich glaube, hier wird auf seinen Tod Bezug genommen, tatsächlich auf seine Kreuzigung. Denn wir finden das in 1. Timotheus, wo haben wir das? 2, Vers 6, glaube ich. Ja, 1. Timotheus 2, Vers 6, da heißt es, ich lese mal ab Vers 5, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch, Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, und hört einmal, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Also, dass Jesus sein Leben als Lösegeld hingab, dass er gestorben ist, das war das Zeugnis zur rechten Zeit. Und ich glaube, das ist das, was Paulus hier meint, das gute Bekenntnis, dass er nämlich sein Leben hingegeben hat und damit Treue bis in den Tod bekannt hat und nicht im Angesicht des Todes, wo Pilatus ihm sogar gesagt hat, hier, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich zu befreien, dass ich Macht habe über Leben und Tod, dass er bekannt hat, nee, es ist von diese Macht ist dir nur von Gott gegeben und er hat dieses Bekenntnis des Glaubens, dieses Bekenntnis zu dem Heilsplan Gottes erfüllt, indem er sich hat kreuzigen lassen. Wir finden auch einen Hinweis auf die Wiederkunft im nächsten Vers, 1. Timotheus 6, Vers 14, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Und die gesunde Lehre, sie misst sich an Christi Wort und Leben. 1. Timotheus 6, Vers 3, haben wir gerade schon gelesen. Wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet, den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist. Also es misst sich, die Lehre misst sich daran, ob es Christus und sein Werk als Inhalt hat und ob es den Worten Christi und der Gottesfurcht, der Gottseligkeit entspricht. Daran muss es sich messen. Also Christus ist der Herr der Gemeinde, Christus ist die Botschaft der Gemeinde, an der sich alles misst. Was lehrt uns dieser Brief über die Rettung? In Kapitel 1, Vers 11 finden wir eine schöne Formulierung. Hier heißt es, und wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Was wir hier lernen über die Rettung ist, es ist das Evangelium der Herrlichkeit Gottes. Die Rettung zeigt uns die Herrlichkeit Gottes. Die gute Botschaft von der Herrlichkeit der Gnade Gottes. In 1. Timotheus 1, Vers 15 bis 17 finde ich eine der schönsten Zusammenfassungen der ganzen Heilslehre. Ich lese es einmal vor. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut bewies, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Schaut mal, was hier alles drin ist. Sola Scriptura, allein die Schrift. Das Wort ist gewiss. Sola fide, allein durch Glauben und aller Annahme wert. Dieses Wort muss angenommen werden im Glauben, im Vertrauen. Solus Christus, allein in Christus. Dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten. Sola gratia, allein aus Gnade. Darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden. Geht hier nicht um Werke. Er sagt, ich war der schlimmste Sünder von allen. Mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden. Soli Deo Gloria, dem alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, die Gnadenlehren, diese Heilslehren, die uns so wichtig sind, all diese reformatorischen Slogans, Bekenntnisse, die sie in diesen Schlagwörtern zusammengefasst haben. Wir finden das alles in drei Versen hier im 1. Timotheus 1 zusammengefasst. Aber es gibt auch einige Stellen, die durchaus vielleicht sich merkwürdig anhören, vielleicht sogar ganz entgegen der Gnadenlehren. Widerspricht 1. Timotheus der Lehre der Auserwählung. Wir lesen einmal 1. Timotheus 2, Vers 3 bis 7. Dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Dafür bin ich eingesetzt worden als Herold und Apostel. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, als Lehrer der Nation im Glauben und Wahrheit. Nun, in dem Kontext geht es darum, oder ich erwähne erstmal nochmal hier das scheinbare Problem. Will Gott, dass alle Menschen gerettet werden? Die Frage, ist es hier eigentlich der besondere Wunsch, dass alle Menschen gerettet werden? Und dann ist die Frage, warum werden nicht alle Menschen gerettet? Hat es dann doch etwas mit dem freien Willen der Menschen zu tun, denen Gott das Angebot macht, aber sie wollen nicht? Und Gott wünschte sich eigentlich, dass sie zum Glauben kommen, aber er will ihren die Willensfreiheit nicht übergehen. Nun, im Kontext geht es darum, dass man für alle Menschen beten soll. Also, ja, wir lesen, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und jetzt müssen wir überlegen, was meint denn alle? Meint es, dass jeder einzelne Mensch gerettet werden soll? Nun, der Kontext geht es darum, kommt auch alle vor. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden. Hört einmal. Für alle Menschen. Für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Nun, wenn wir das Gleiche anwenden, die gleiche Definition von alle, dann fordert Paulus uns auf, für jeden einzelnen Menschen zu beten. Aber hier wird gezeigt, nee, es sollen gebetet werden für alle Menschen, das heißt für alle ohne Unterschied. Selbst für Könige, selbst für die Politiker, selbst für die, die vielleicht, wo wir sagen, ach nee, mit denen haben wir überhaupt nichts zu tun. Nicht für jeden einzelnen Menschen, sondern für alle unterschiedlichen Menschen, selbst die scheinbar so feindseligen und heidnischen Könige und Regierungsbeamten. Hier geht es darum, dass Paulus sagt, Gott hat geplant, dass Menschen aus allen Nationen, aus allen Sprachen, aus allen Völkern gerettet werden. Dass aus allen Menschen, von jedem Gebiet, von allen unterschiedlichen Ständen Menschen gerettet werden. Nicht nur die Juden. Und wenn wir bedenken, das große Problem in Ephesus, was Paulus hier im 1. Timotheus anspricht, ist, da gab es Gesetzeslehrer, also vermutlich jüdische Lehrer, die ein besonderes Interesse an Streitigkeiten über die Geschlechtsregister hatten. Das heißt, sie haben versucht, hier eine besondere Betonung auch, ja, was für eine Abstammung hat man, aus welcher Familie stammt man, wie kommt man da zusammen, wer hat vielleicht doch trotzdem noch irgendwie das Recht zu sagen, ja, ich habe einen Anteil an Gott. Aber Paulus, er sagt, nein, nein, ich möchte, dass ihr für alle Menschen betet, sogar für die Könige. Ja, wo die Leute sich an den Kopf fassen würden, nee, also die haben mit Sicherheit nichts zu tun mit dem Evangelium. Und warum ist das Paulus wichtig? Auch wieder, hier im Kontext wird das ziemlich deutlich, wenn wir einmal hinschauen. Er sagt nämlich, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Es gibt für den König, für die Regierungsbeamten, es gibt für die Griechen, für die Römer, für die unterschiedlichen Völker, es gibt keinen anderen Gott. Und es gibt keinen anderen Mittler für sie. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, das ist aber nur der König der Juden. Es ist nur der Gott des jüdischen Volkes. Nein, einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Und Gott will, dass aus allen Völkern, von allen Menschen, welche gerettet werden. Und das ist einer der größten Streitpunkte in der neutestamentlichen Gemeinde im ersten Jahrhundert. Und deswegen sagt Paulus, dafür bin ich eingesetzt worden als Herold, also jemand, der verkündet, und Apostel. Und jetzt ist es so wunderbar, er muss das betonen. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht als Lehrer der Nationen. Weil das so ein Streitpunkt war, was die Nationen, die unreinen Völker, die sollen verkündet bekommen, dass Christus ihr Weg zu Gott sein kann. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht als Lehrer der Nationen. Ja, dass du ein Verkündiger bist, okay, dass du ein Apostel bist, alles klar. Was? Ein Lehrer der Nationen? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden? Unmöglich. Also hier geht es nicht darum, dass Gott sich eigentlich insgeheim wünscht, dass jeder einzelne Mensch zum Glauben kommt, sondern dass auch für die aus anderen Nationen kommen, die auch aus Stellungen, wo man sagt, da haben wir überhaupt keine Hoffnung, dass man doch selbst für solche betet, weil Gott auch aus denen erwählt hat zum Heil und es keinen anderen Retter gibt als Jesus Christus. Gibt noch einen zweiten Vers, der auch häufiger angeführt wird. 1. Timotheus 4, Vers 10. Denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Und zugegeben, es ist eine schwierige Stelle. Aber was man hier gibt zwei Erklärungsmöglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, es gibt zwei verschiedene Arten oder Grade von Rettung. Ja, wenn das heißt, er ist, hier heißt es nicht, der ein Retter sein will für alle Menschen oder der ein Retter sein kann für alle Menschen oder der sich als Retter vorstellt für alle Menschen, sondern der ist ein Retter aller Menschen, besonders der Gläubigen. Dann heißt es, okay, irgendwie haben die Gläubigen eine besondere Rettung, irgendwie etwas, was noch darüber hinausgeht, aber von allen Menschen kann man doch irgendwie sagen, er ist ein Retter. Und ich glaube, hier zeigt uns wieder der Kontext eine Hilfe. Und zwar, heißt es hier in Vers 8. Denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, die Gottesfurcht aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten, kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen, dies gebiete und lehre. Nun, hier kann alle Menschen natürlich auch verstanden werden als alle unterschiedlichen Menschen. Und trotzdem wird es hier gegenübergestellt mit den Gläubigen. Ja? Nun, ich glaube, was uns aber dieser Vers 8 aufzeigt, ist, er sagt, die Gottesfurcht, also das Leben mit Gott, die Gemeinschaft mit Gott, sie hat einen Nutzen in diesem Leben, also einen zeitlichen Nutzen und einen ewigen in dem zukünftigen Leben. Und die Bibel spricht häufiger von Rettung, nicht nur in der Verherrlichung, also dass man ewiges Leben bekommt, dass man Frieden mit Gott hat, sondern Paulus schreibt sogar auch in manchen Briefen, Gott hat mich aus der Bedrängnis gerettet. Ja? Und in diesem Sinne kann man Retter verstehen auch als ein, ja, wir würden sagen vielleicht Helfer oder Wohltäter, jemand, der Gutes tut. Und Paulus sagt dann in dieser Folge, in diesem Leben ist Gott ein Helfer, der alle Menschen aus vielen Nöten rettet, aber in besonderer Weise die Gläubigen, weil sie nicht nur in diesem Leben Hilfe erfahren, in dieser Gottesfurcht, in dieser Gottseligkeit, sondern auch in dem zukünftigen, in dem ewigen Leben. Finden das auch, ja, dass Gott ist der Retter des Volkes Israels gewesen aus dem Land, aus der Sklaverei in Ägypten, aber dann schreibt Paulus in 1. Korinther 10, aber an den meisten von ihnen hatte er keinen Wohlgefallen und er hat sie umkommen lassen in der Wüste. Dass sie eine Form der Rettung erlebt haben, einer zeitlichen Rettung und dennoch sind ihre Seelen nicht bei Gott, nicht im Himmelreich, sondern der Herr hat sie gestraft. Eine zweite Möglichkeit, es zu verstehen, ist durch dieses Wort Malister, das ist das Wort hier für besonders. Das wird gewöhnlich eben so übersetzt, besonders, vor allem, viel mehr. Aber in einigen seltenen Fällen gibt es auch Belege dafür im Griechischen, dass es eher einen hinweisenden Charakter hat. Also das ist genau gesagt oder sprich. Ja? Zum Beispiel Sam Waldron vertritt diese Ansicht, dann würde man sozusagen übersetzen, der ein Retter aller Menschen ist, sprich der Gläubigen. Und dann wäre es wieder darum, die Gläubigen, die aus allen unterschiedlichen Schichten, aus allen unterschiedlichen Nationen und so weiter kommen. Das ist eine Möglichkeit, genau. Was aber wichtig ist, dass es hier nicht gegen die dagegen spricht, dass Paulus die Gnadenlehren vertreten hat, dass Gott zum Heil erwählt. Noch eine Sache, lehrt 1. Timotheus die Rettung aus Werken? Hört einmal, 1. Timotheus 4, Vers 16. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Das klingt so ganz unpaulinisch, oder? Wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Nun, hier geht es aber nicht um Werksgerechtigkeit, sondern es geht darum, Gott hat die treue Verkündigung, und darum geht es so stark hier in 1. Timotheus, Gott hat die treue Verkündigung der gesunden Lehre als Instrument der gnädigen Rettung bestimmt. Oder wir können sagen, treue Verkündiger und die Botschaft von Christus, die treue Botschaft des Evangeliums, hat er als Instrument erwählt zur gnädigen Rettung. Was Paulus hier Timotheus sagt, ist nicht, okay, wenn du jetzt da besonders viel und treu predigst, dann wird dir das gut geschrieben als Verdienst, am Verdienstkonto, und dann kannst du dich selbst retten, und wenn du vielleicht noch darüber hinaus arbeitest und damit ein Heiliger wirst im römisch-katholischen Verständnis, dann kannst du vielleicht sogar noch andere retten, die von deinen guten Werken profitieren. Darum geht es nicht, sondern er sagt, wenn du bleibst bei dieser gesunden Lehre und wenn du selbst dich gebrauchen lässt vom Herrn als ein guter Verkündiger, oh, dann wird der Herr das segnen als Gnadenmittel, um die zu retten, die dich hören, und auch ja, dich selbst zu retten. Timotheus war ja schon bekehrt, aber hier geht es darum, dass er auch in dieser Rettung lebt, dass er ausharrt bis zum Ende. Rettung ist sozusagen oftmals im biblischen Sinne nicht nur der Moment der Bekehrung, sondern eben auch der ganze Prozess der Heiligung bis zur Verherrlichung. Dann noch ein paar Besonderheiten, zwei Besonderheiten. Auf der einen Seite ist, kommt hier ganz häufig vor der Begriff Gottseligkeit. Oder es wird hier, je nachdem, aus welches Jahr hier übersetzt wurde oder wann es revidiert wurde, wird es auch manchmal Gottesfurcht genannt. Ja, Gottseligkeit, das griechische Wort kann man wörtlich übersetzen mit gute Verehrung. Und hier geht es um echte Frömmigkeit. Und Paulus geht da immer wieder darauf ein, gesunde Lehre führt zu einem frommen Leben. Und ein Merkmal von und eine Frucht guter Lehre ist ein gottwohlgefälliges Leben, ist diese Gottesfurcht, ist diese Gottseligkeit. Und es kommt häufig vor, und deswegen habe ich es einmal ein bisschen zusammengefasst, Christus ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Ja, anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der offenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, 1. Timotheus 3, Vers 16. Im Grunde sagt er, die ganze Gottseligkeit, alles, was eine richtige Verehrung Gottes betrifft, wir finden das in Christus. Er ist das Geheimnis, das geoffenbart worden ist, wie wir gottesfürchtig leben können. Nicht einfach nur durch ein äußeres Befolgen von Gesetzen, sondern Christus, was er getan hat, wer er ist. Er ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Und unser Gebet sollte es sein, dass wir in Gottseligkeit leben können. 1. Timotheus 2, Vers 2, ja, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Auch das ist interessant. Wir wollen Gott recht verehren und aber auch ehrbar leben in dieser Welt. Das sollte unser Gebet sein, gerade auch wenn in Bezug auf die Regierung. Gottseligkeit muss aber weiter erlernt und nachgejagt werden. 1. Timotheus 4, Vers 7. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab. Übe dich aber zur Gottseligkeit. 1. Timotheus 5, Vers 4, über die Witwen, so mögen sie zuerst lernen, den eigenen Haus gegenüber gottesfürchtig oder gottselig zu sein. 1. Timotheus 6, Vers 11, du aber Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben und so weiter. Also es ist etwas, wonach wir eifern sollten, was wir lernen sollten, woran, was wir praktizieren müssen, was nicht einfach plopp da ist, und sondern worin wir auch wachsen sollen. Gesunde Lehre führt zu echter Gottseligkeit. 1. Timotheus 6, Vers 3, wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist. Diese Lehre, sie führt, sie entspricht der Gottseligkeit. Gottseligkeit, also diese Verehrung Gottes, kann aber missbraucht werden. Ihr Lehrer, sie sehen die Gottseligkeit als ein Mittel zum Gewinn. Damit kann ich vielleicht andere manipulieren. Ich kann etwas darstellen, was nicht ist. Ich kann etwas vorgaukeln und mir selber Vorteile verschaffen. Aber echte Gottseligkeit ist zu allem Nütze und ein echter Gewinn. Wie wir gerade gelesen haben in 1. Timotheus 4, Vers 8, die Gottseligkeit ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Und 1. Timotheus 6, Vers 6, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Und eine letzte Beobachtung, das apostolische Gebot zur Lehre. Paulus, in diesem Brief sagt er nicht, Timotheus, ich habe ein besonderes Anliegen, achte doch mal besonders auf die Lehre. Ich glaube, da hapert es ein bisschen. Ich rate dir, dass du hier eine besondere Betonung drauflegst. Hört einmal, was Paulus schreibt. 1. Timotheus 1, Vers 18. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst. 4 Vers 11, dies gebiete und lehre. 4 Vers 16, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Dingen. 5 Vers 7, und dies gebiete, damit sie untadelig seien. 5 Vers 21, ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil befolgen und nichts nach Gunst tun sollst. 6 Vers 2, dies lehre und ermahne. 6 Vers 13 und 14, ich gebiete dir vor Gott, der allem Leben gibt, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig bewahrst. Oh, Paulus meint es ernst. Wir sehen hier zweimal, es ist richtig solche Schwurformeln. Er sagt, ich beschwöre dich vor Gott und vor Christus und vor allen Engeln, ja, wie wichtig es ihm ist. Er sagt, nee, Timotheus, das ist kein Rat für mich, ich gebiete es dir. Das ist in ganzer apostolischer Autorität, sagt er, Timotheus, was ich dir hier sage, was ich hier lehre, was ich von dir fordere, das ist ein Gebot. Beharre darin. So sollst du lehren. So sollst du ermahnen. Und das betrifft uns. 1. Timotheus ist eine Warnung, von der gesunden Lehre abzuweichen und damit die ganze Ordnung und Struktur und Zweck der neutestamentlichen Gemeinde zu untergraben und das zu reduzieren und davon abzukommen, was Gott so wichtig ist, ein Leben in Gottseligkeit. Möge der Herr uns helfen, dass wir auch diese Anweisungen an Timotheus uns recht zu Herzen nehmen und unsere Gemeinde und die Beziehungen untereinander und alle unsere Ordnung geprägt ist von guter, gesunder Lehre, die zu einer Gottseligkeit führt, die den Herrn ehrt.